Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und hören Sie mal diesen Bericht aus dem echten Leben.
I'd say the worst is I've been vomited on a few times.
Am schlimmsten war es, wenn ich angekotzt wurde, schildert Bethany North.
Und Bethany North ist keine Kita-Erzieherin oder arbeitet in der Pflege, wo man den Kontakt mit körperlichen Ausscheidungen erwarten könnte. Nein, sie hat im Theater gearbeitet mit schlimmem Publikum, wo sich BesucherInnen so daneben benehmen. Das hören Sie gleich im Fazit, also wo das ist. Und außerdem spreche ich mit unserer Theaterkritikerin über die neue Macbeth-Inszenierung am Schauspiel Frankfurt. Und gleich beschäftigt uns das Ende des Atomstroms in Deutschland. Darüber spreche ich mit einer Filmregisseurin und mit dem Sänger der Prinzen mit Sebastian Krumbiegel. Morgen soll also wirklich Schluss sein mit Atomenergie in Deutschland. Die drei Kernkraftwerke in Bayern, im Emsland und in Neckarwestheim gehen vom Netz. Und Schluss ist damit auch für die Anti-Atomkraft-Bewegung und die vielen lauten, krassen, aber auch bunten und lustigen Kampagnen und Veranstaltungen, die das öffentliche Leben in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Und eine davon ist das Literaturfestival Lesen ohne Atomstrom. Das hatte vergangenen Monat sein 10. Jubiläum in Hamburg und mit dabei waren Menschen wie Bibiana Beglau, Georg Restle, Feridun Sahimoglu oder auch Sebastian Krumbiegel. Klar, den kennen Sie von den Prinzen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über den Abschied vom Atomstrom in Deutschland gesprochen. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
Schönen guten Tag, ich freue mich.
Ist dieser Atomausstiegstag morgen für Sie ein Feiertag?
Definitiv, auf jeden Fall. Also natürlich ist das ein extrem komplexes Thema und da gibt es ganz viele Pro- und Kontra-Argumente. Aber für mich ist erstmal völlig klar, dass wir längerfristig auf Atomkraft verzichten werden müssen, weil das eine extrem gefährliche Technologie ist. Und wir wissen ja genau, was passiert ist in Fukushima, was passiert ist in Tschernobyl. Und es gibt noch ganz viele andere Argumente. Also ich habe sehr viel drüber gelesen. Der Spiegel hat neulich drüber getitelt, ich glaube erst vor ein paar Tagen, Atomkraft, jein, danke. Ja, und das fand ich wirklich sehr treffend, weil man wirklich da lange drüber diskutieren kann. Aber ich bin prinzipiell auf jeden Fall dafür, aus dieser Atomkraft auszusteigen. Also es ist zum Beispiel was ich da gelesen habe, auch unter anderem, dass ja auch übrigens Uran und angereicherter Uran knapp wird. Ja? Und dass das auch eine Sache ist, die auch eine Ressource ist. Und dass wir allgemein darüber nachdenken müssen, ob wir uns dieses Wachstum, was wir uns angewöhnt haben in den letzten 100 Jahren, ob wir das weiter so durchziehen können, weil der Planet irgendwann vor die Hunde gehen wird. Und das checken, glaube ich, langsam immer mehr Leute. Und ich glaube, dass deswegen die einzige Konsequenz ist, da wirklich vernünftig zu sein, in erneuerbare Energien zu investieren und da klug zu sein und nicht irgendwie zu denken, wir kriegen unsere Öfen nicht mehr warm.
Also ich meine, selbst die politischen Parteien sind sich ja auch eigentlich im Grunde zumindest darin einig, dass Atomenergie irgendwann ersetzt werden muss. Ne? Also ich meine, das ist ein Projekt jetzt von der Koalition, das hat Angela Merkel angestoßen, das wurde damals schon entschieden, die Grünen wollten das sowieso schon immer. Nur die Frage ist ja, ob man tatsächlich gerade jetzt während der Energiekrise aussteigen muss. Und in Umfragen, da hält ja eine Mehrheit der Deutschen den Ausstieg jetzt für falsch, rund 60% und nur 34% für richtig. Was meinen Sie, ist das gut, Politik gegen aktuelle Wählermeinung zu machen oder muss eine Regierung da auch mal robust bleiben?
Ich glaube, eine Regierung muss da robust bleiben. Wir sind alle miteinander keine Experten. Es gibt wenige Experten, die sich wirklich richtig auskennen und die dich immer argumentativ zerlegen können, wenn du in irgendeiner Weise anfängst, mit denen zu diskutieren. Und ich bin definitiv kein Experte, aber ich lese wirklich sehr, sehr viel drüber. Und was ich darüber lese, macht mir teilweise Angst. Und es stimmt nicht ganz, dass Sie sagen, dass nicht alle Leute einig sind in der Politik. Also die FDP ist da gerade auf einem ganz anderen Weg. Und auch Friedrich Merz ist natürlich auch ein anderer Kerl als Frau Merkel. Ja. Und was er gerade zur Zeit erzählt, dass es ein schwarzer Tag für Deutschland ist, ja, das teile ich nicht. Und das hat nichts prinzipiell damit zu tun, dass ich ihn weniger leiden kann als Angela Merkel. Aber ich finde diese Politik nicht richtig.
Vor der Energiekrise, da war es ja leicht, für den Atomausstieg zu sein. Und vor dem Ukraine-Krieg war es ja auch leicht, Pazifistin zu sein. Aber zwischen der Energiewende und der Zeitenwende ist es dann doch ein bisschen komplizierter geworden. Also für keins dieser großen Probleme, mit denen wir es derzeit zu tun haben, sei es Krieg, Klima oder Geflüchtete, da gibt es eindeutige oder einfache Lösungen. Wie gehen Sie denn mit diesen Ambivalenzen um?
Sehr schwierig, also weil gerade diese drei Themen ansprechen, das ist ja das, was uns alle sehr beschäftigt hat. Energiewandel, Krieg und Geflüchtete. Ja, wie gehen wir damit um? Es ist, wie gesagt, nicht einfach. Und ich habe eine Freundin, die mir immer wieder an dieser Stelle sagt, hey, es ist die beste Antwort, die du immer wieder geben kannst. Es ist nicht leicht. Jeder, der dir vormacht, es ist eine leichte Antwort zu sagen, es gibt Gut und es gibt Böse, es gibt Ja und Nein und Schwarz und Weiß. Das ist Quatsch. Es ist alles sehr komplex. Und gerade wenn wir über den Ukraine-Krieg nachdenken, der ich mich eigentlich immer als Pazifisten bezeichnet habe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was da gerade abgeht und wenn mich Leute fragen, wie ich dazu stehe, dann eiere ich rum und dann weiß ich nicht genau, wie ich dazu stehe, weil ich natürlich dagegen bin, dass Waffen irgendwo hingeliefert werden, mit denen Menschen erschossen werden. Andererseits weiß ich aber eben auch, dass so ein Mann wie Putin sich die halbe Welt unterwerfen will und dass der weitermacht, wenn er die Ukraine hat und wenn er dann weiter nach Moldawien geht oder wenn er sich die baltischen Staaten oder Polen krallt. Hey, da müssen wir als Demokraten und als Humanisten dagegenhalten. Bei Corona war es genau dasselbe, die Pandemie. Hey, impfen oder nicht impfen. Ich hatte da eine ziemlich klare Meinung und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir darüber reden, dass wir uns austauschen, dass wir uns argumentativ austauschen und dass wir nicht auf unserer Meinung beharren. Es ist alles nicht so einfach und deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, am Ende ist es richtig, wie die Regierung da entscheidet. Auch wenn ich nicht mit allen Entscheidungen da d'accord bin, aber ich finde das, was Scholz zurzeit macht, im Großen und Ganzen gut. Auch wenn ich nicht unbedingt für Waffenlieferungen bin, ich glaube, er kann das besser einschätzen als ich. Auch wenn ich irgendwie beim Atomausstieg da auch wanke und wenn ich auch bei den Geflüchteten wanke und bei Corona gewankt habe. Hey, es gibt Leute, die uns regieren, die haben wir gewählt und darum können wir uns kümmern. Und deswegen glaube ich, ohne jetzt obrigkeitshörig sein zu wollen. Ich finde es immer wichtig, auch zivilen Ungehorsam zu machen, Widerstand zu leisten und ganz klar gegen Dinge auf die Straße zu gehen oder aufzustehen. Aber in solchen Fragen sollte man wirklich, glaube ich, vertrauen auf die Leute, die da mit Experten sich umgeben und die sich darum kümmern.
Welche Rolle, also gerade wenn es darum geht, dass man in diesen komplexen Zeiten einfach nie einfache Lösungen, eindeutige Lösungen hat, welche Rolle kann da Kunst spielen, auch in einer Gesellschaft, die anscheinend ja dazu tendiert, sich zu spalten und laut über Gräben anzuschreien?
Ich glaube, wir sollten uns nicht überschätzen als Künstlerinnen und Künstler, aber ich glaube, wir sollten immer mit dem Ohr an der Zeit sein. Wir sollten immer gucken, was um uns herum abgeht. Und für mich ist es immer wichtig, für mich gehört Kunst und eine Meinung oder eine Haltung gehören zusammen. Und wir sind Leute wie Bert Brecht lieber als Leute, die irgendwelche Groschenromane schreiben. Wir sind Leute wie Rio Reiser oder Lindenberg lieber als Leute, die laue Popmusik machen. Wir sind Leute lieber, von denen ich weiß, wo sie stehen. Und für mich war das immer wichtig. Aber wie gesagt, ich will mich da überhaupt nicht überschätzen. Ich habe von vielen Dingen überhaupt keine Ahnung. Ich bin am Ende der, der sich Gedanken macht. Und ich mache mir wirklich Gedanken. Ich lese sehr viel Zeitung. Ich versuche, mich zu informieren, versuche, mir eine Meinung zu bilden, mit vielen Leuten darüber zu reden. Aber ich kann niemandem sagen, wo es lang geht, weil ich selbst nicht weiß, wo es lang geht.
Und was ist denn jetzt, kommen wir nochmal zum Anfang zurück, mit der Lesereihe, also Lesen ohne Atomstrom. Jetzt, wo morgen die letzten Kraftwerke abgeschaltet werden, widmet man sich dann jetzt anderen Themen? Also ich meine, es gäbe ja genug pro Energiewende oder ohne Grenzen. Welchen Zweck gibt es jetzt für diese Initiative?
Das kann ich für die Initiative gar nicht sagen, weil die mich angefragt haben und ich fand die Idee sehr charmant und war da sofort dabei. Das lief über die Udo-Lindenberg-Stiftung und es hat mich gefreut, da dabei sein zu dürfen. Da waren Leute, Sie haben es vorhin selbst gesagt, Georg Restle, also mit Georg Restle in einem Atemzug genannt zu werden, ist für mich echt der Hammer. Ja, ich bewundere diesen Mann, wie der eben auch trotz aller Beschimpfungen, die er Social-Media-mäßig erfährt, wie er ganz klar bei seiner Linie bleibt und wie er immer wieder versucht, den Leuten zu erklären, dass er ein Journalist ist, der versucht, die Dinge einzuschätzen und der versucht, objektiv auf die Dinge zu blicken. Ja? Aber er hat eben doch eine Meinung und eine Haltung. Und es gibt zu so vielen Themen Meinung und Haltung. Und ich habe auch viele Themen, die ich mir auf die Fahnen schreibe, sozusagen. Also, weil Sie danach fragen, was kann Kunst tun oder was können wir als Künstlerinnen und Künstler tun? Also gerade was, weil Sie es angesprochen haben, Asyl oder mit Geflüchteten umzugehen, sich in die Lage reinzusetzen, wie es denen geht und dafür zu werben, diesen Menschen mit Respekt entgegenzutreten und vor allem dieses wahnsinnige Sterben auf dem Mittelmeer zu verhindern, das finde ich total wichtig. Ich finde es wichtig, gegen Nazis aufzustehen. Ich finde es ganz wichtig, gegen Antisemitismus eine klare Meinung zu haben, weil alles, was wir lesen und hören, gerade im Netz, wir wissen nicht mehr, was stimmt. Wir haben keine Ahnung mehr und gerade jetzt mit KI, was da alles passiert, wir müssen uns selbst unsere Meinung bilden, wir müssen miteinander reden, wir müssen darüber diskutieren, wir müssen darüber singen, wir müssen darüber Lieder schreiben, wir müssen darüber Bücher schreiben. Hey. Kultur hat da, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe. Und wie gesagt, nicht eine Aufgabe, wissenschaftlich da Dinge zu analysieren, sondern eine Aufgabe, die Gesellschaft sich anzuschauen und darüber nachzudenken, was da abgeht und das zu reflektieren, das zu spiegeln, ohne eine Lösung präsentieren zu wollen oder ohne den Anspruch zu haben, eine Lösung zu präsentieren.
Und wie geht's weiter mit den Prinzen? Letzte Frage.
Wir sind auf Tour gerade. Also wir haben die ersten 7 Konzerte hinter uns und es macht Riesenspaß. Wir haben durch die Corona-Pandemie natürlich auch eine lange Zeit pausieren müssen.
Haben auch Konzerte verschoben. Genau.
Wir haben ganze Touren verschoben. Wir waren 2,5 Jahre nicht auf Bühnen und sind endlich jetzt wieder.
Und das, obwohl sie 30-jähriges Jubiläum hatten, ne?
Obwohl wir jünger aussehen.
Dann hoffe ich, dass Sie sich auch so jung fühlen, auch weiterhin auf der Tour, wie Sie aussehen. Vielen Dank, Sebastian Krumbiegel.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und danach ist die Regisseurin Marion Amicht vorbeigekommen. Sie hat den Film Gundremmingen, eine deutsche Atomgeschichte aus der Provinz, gedreht. Und der zeigt, was den Menschen, die um die 3 Atomkraftwerke, die morgen abgeschaltet werden, wohnen, bevorsteht. Schön, dass Sie da sind, Marion Amicht.
Hallo.
Das Leben nämlich, nachdem ein AKW abgeschaltet ist, ist zum Beispiel eins ohne den Dampf der Kühltürme.
Was haben wir rumgeheult? Mein Gott, wenn es jetzt nicht mehr dampft, wie schrecklich. Jetzt
also wir
kann man
nicht
mehr.
Du hast geheult.
Ich habe geheult, dann habe ich geheult, wie viele andere auch hier. Man hat sich dran gewöhnt, dass da einfach jetzt nichts mehr rauskommt.
Diese Frau ist neben dem Atomkraftwerk in Gundremmingen aufgewachsen. Ihr Vater hat es von RWE aus dem Rheinland geschickt mit aufgebaut. Und 2021 ist der letzte Block des AKW Gundremmingen abgeschaltet worden. Da hatte sich ja die Haltung der Deutschen zur Atomkraft schon 10 Jahre lang gewandelt. Und selbst die Union war nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima für den Atomausstieg. Aber die Menschen in Gundremmingen, die haben da eine Nostalgie. Frau Amicht, woran hängt die denn genau? Was sehen Sie in Ihrem Atomkraftwerk?
Naja, wahrscheinlich dasselbe, was mich auch überrascht hat, als ich nach Jahrzehnten wieder zurückgekehrt bin. Ich bin ungefähr 10 Kilometer entfernt aufgewachsen, habe das nie sonderlich wahrgenommen. Es war quasi der Hausberg vor der Tür, dieses Kernkraftwerk. Und dann komme ich nach so langer Zeit zurück, sehe die 2 Kühltürme und habe ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich in Köln aus dem Urlaub gekommen bin und den Kölner Dom gesehen habe. Heimat.
Für die steht dieses Atomkraftwerk natürlich auch für ein Bayern, das damals die Agrarwende noch nicht geschafft hat. Das war rückständig. Nordrhein-Westfalen war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hochtechnologisiert.
Ja, Nordrhein-Westfalen hat Bayern durchgefüttert. Das hat Herr Söder vergessen inzwischen.
Genau. Hat seine Fachleute darunter geschickt, die dann da auf dem Land, weil die hatten da nichts, dieses Atomkraftwerk aufgebaut haben. Und das heißt, für die hat das natürlich auch so einen wirtschaftlichen Aufschwung bedeutet. Aber es gab Probleme, weil die beiden einzigen Toten zum Beispiel, die es bei einem Reaktorunfall in Deutschland überhaupt gegeben hat, die waren in Gundremmingen. 2 Jahre später gab es im selben Block Kurzschlüsse, die haben zu Fehlsteuerungen geführt, so schlimm, dass dieser Block A dann komplett stillgelegt werden musste. Und ein anderes Problem, und das gab es nicht nur in Gundremmingen, sondern bundesweit, das war die Informationspolitik von Unternehmens-, aber auch von Regierungsseite. Was hat die Menschen misstrauisch gemacht?
Also mich hat die Informationspolitik sehr misstrauisch gemacht, als ich von diesen Ereignissen, die Sie gerade referiert haben, gelesen habe, weil ich wusste sie nicht, ich kannte sie nicht, obwohl ich in der Zeit 10 Kilometer entfernt aufgewachsen bin. Auch die 2 Toten, das gilt jetzt als normaler Betriebsunfall. Also die sind einfach verbrannt worden von zu heißem Wasserdampf.
260 Grad.
Ja, die sind aber natürlich in verblombten Zinksärgen im Nachbarfriedhof beerdigt worden. Niemand hat sie mehr sehen dürfen. Die Beerdigung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es waren nur Familienangehörige und RWE-Mitarbeiter zugelassen. Und ich habe dann auch noch ein kleines Stück Rundfunkgeschichte mit aufgespürt, weil ich habe beim Bayerischen Rundfunk nichts über diesen Unfall gefunden. Die Bilder, die im Film sind, die habe ich beim WDR gefunden. Also der WDR ist mit Mann und Maus darunter gefahren und hat dann kritisch berichtet.
Und genauso wird nicht richtig aufgedeckt, das sagen Sie auch in Ihrem Film, wenn es Berichte gab über eine Häufung von Fällen von Leukämie bei Menschen, die da gearbeitet haben oder bei Kindern, dann ist es sehr schwierig, das irgendwie ist, das ist wahrscheinlich auch in echt, einfach zurückzuführen. Aber da bleibt dann auch ein bisschen Misstrauen, oder?
Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich in der Schule war, es gab immer irgendein Mädchen mit Kopftuch. Leukämie war präsent. Aber es ist natürlich nicht eindeutig nachweisbar. Also ich habe in dem Film auch nicht diskutieren wollen pro oder contra Atomkraft, sondern mir ging es darum zu verstehen, warum Atomkraft mal richtig sexy war in den 60er Jahren. Mhm. Also ich habe ja da auch einen Freund von dem Horst Diepenbruck im Film, der Physiker Norbert Eichelpasch, der sogar als Model posiert hat mit dem Reaktor im Stern damals.
Was aber die Meinung auch in Gundremmingen massiv geändert hat, war die Katastrophe von Tschernobyl. Was ist da passiert? Wie haben sich da die Fronten verändert in Gundremmingen?
Also in Gundremmingen selbst hat sich die Meinung nicht geändert. Also da könnte man heute noch ein Kernkraftwerk bauen. Die stehen wie eine Eins hinter ihrem, da ist auch so ein Stolz auf das Geleistete und dass das ja auch eine Hochtechnologie war.
Aber eine Mahnwache gab es und auch Leute, die dagegen waren und protestiert haben.
Es gab eine Mahnwache, die gab es, ja, der Paradigmenwechsel mit Tschernobyl war natürlich, dass es aus der Nische eine Mainstream-Bewegung wurde in ganz Deutschland. Also Mütter gegen Atomkraft, Ärzte gegen Atomkraft und um Gundremmingen herum, um dieses eine widerständige Dorf, dieses gallische Dorf, ist der Protest immer näher gekommen und tatsächlich dann nach Tschernobyl das erste Mal im Dorf, wo die wirklich die Rollläden runtergelassen haben. Da gibt es heute noch traumatische Erfahrungen, teilweise von Freunden von mir, die sich gegen ihre Eltern durchsetzen mussten und so. Das war ein Riesending. Es war ja immer die Erzählung, das ist das Problem von den Norddeutschen da oben. Und es kommt sowieso immer aus dem Norden. Und zum ersten Mal kamen wirklich aus dem Landkreis normale Menschen mit ihren Kindern und Familien und haben protestiert. Und Hintergrund war natürlich, dass die Tschernobyl-Wolke am stärksten über Bayern abgeregnet hat. Mhm. Und im Tschernobyl-Jahr gab es dann noch ein weiteres großes Ereignis, was eigentlich den Ausstieg eingeleitet hat. Und zwar Wackersdorf und Franz Josef Strauß.
Dann hören wir mal, wie er da irgendwie sich gegen die Protestierenden versucht hat, zur Wehr zu schimpfen.
Tschernobyl liegt nicht in der Oberpfalz, sondern in der Ukraine. Falls Sie das nicht wissen sollten, bei Ihren geografischen Kenntnissen. Und da Ihnen vielleicht die Ukraine manchmal näher liegt als die Oberpfalz, dann schauen Sie halt einmal dorthin, ob es Ihnen da besser geht als bei uns.
Ja, das ist all in a nutshell. Das ist quasi kalter Krieg in Kurzformat. Dieser Spruch, geh doch rüber, wenn es
ja, genau,
dir nicht passt.
Genau,
und wenn man diese Szene sieht, es sind Massen von Menschen, die heben Schilder hoch, Stopp Strauß und wir Wahnsinn, was man halt von damals kennt. Und es waren ja 4 Jahre Ausnahmezustand, nicht nur in der Oberpfalz, es waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Also da hat man einfach gesehen, was für eine Provokation diese Technologie, die immer mit Polizeigewalt und an einem gewissen Punkt mit Gewalt gegen die eigenen Bürger durchgesetzt werden musste, was für eine Provokation das für die Seele in einer offenen Gesellschaft darstellt.
Und auch was für ein Demokratieverständnis Franz Josef Strauß hat, der sagt, so hier, wenn ihr hier eure Meinung sagt, die mir nicht passt, dann geht doch ihr woanders hin.
Also man sieht auch die Entwicklung von Franz Josef Strauß. Also wir sind dann der junge, ambitionierte Atomminister, der einfach den Anschluss an die Wissenschaft und an die Welt und an dieses Wohlstandsversprechen, also Atomkraft war ein Wohlstandsversprechen und Laptop und Lederhose heute in Bayern gäbe es nicht ohne die Atomkraft. Die Atomkraft hat Bayern unabhängig gemacht von der Kohle im Revier. Und das sind natürlich die Sachen, die heute wieder getriggert werden, wenn da diskutiert wird und wenn die Freien Wähler Gundremmingen wieder anfahren wollen. Also das Letzte, was Franz Josef Strauß einweiht, ist ISA 2 1988 und danach wird kein neues Kernkraftwerk mehr gebaut. Damit war quasi die Atomgeschichte in Deutschland zu Ende, weil natürlich, wenn keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden, auch dieses Know-how langsam erodiert und auch diese Unternehmen sich natürlich auf neue Strategien ausrichten. Die haben sich das ja teuer bezahlen lassen, den Ausstieg, mit dem Argument, wir wollten ja nie, ihr wolltet ja. All das finde ich natürlich sehr interessant, wenn man dann heute diese Diskussionen hört.
Vielen Dank, Marion Amicht, Regisseurin des Films Gundremmingen, ein Heimatfilm, ein Atomfilm, eine Atomgeschichte aus der Provinz, Entschuldigung. Können Sie jetzt schon angucken in der Arte Mediathek und der läuft dann auch die Tage im Fernsehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Die russische Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya erhält in diesem Jahr den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück. Ulitskaya lebt seit 2022 im Exil in Berlin. Sie gilt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen Russlands. Ihre kritische Haltung gegenüber dem damaligen sowjetischen und jetzt russischen Regime, so die Jury des Friedenspreises, drücke sie in Romanen und Erzählungen aus. Der Sonderpreis geht an den ukrainischen Zeichner Sergei Majdukov. Dessen Illustrationen schildern den Kriegsalltag in Kiew und anderen Städten der Ukraine und wurden weltweit in Zeitungen abgedruckt. Die Berliner Festspiele haben das Programm für das Mitte Mai beginnende Theatertreffen veröffentlicht. Die 60. Festivalausgabe findet unter der neuen Leitung von Olena Abtschill, Caroline Hochleichter und Joanna Nukowska statt. Schwerpunkte sind unter anderem die Auseinandersetzung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie mögliche Formen der Solidarität mit Künstlerinnen und Künstlern der belarussischen Opposition. In Deutschland wurde 2022 so viel Geld für den Kauf, die Leihe oder das Streamen von Filmen ausgegeben wie niemals zuvor. Das zeigt eine Auswertung der Filmförderungsanstalt FFA. Fast 4 von 10 Deutschen haben demnach im vergangenen Jahr mindestens einmal einen Film digital gekauft oder geliehen. Die Ausgaben für den sogenannten Home-Video-Markt lagen bei 3,8 Milliarden Euro. Den größten Anteil belegen dabei mit 75% des Umsatzes die Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney+. Einen Rückgang von 14% auf 11% gab es bei den physischen Produkten DVD und Blu-ray. Das Weiße Haus in Washington hat das Beratungsgremium von Präsident Biden zu Fragen rund um Kultur und Gesellschaft vorgestellt. Unter anderem seien die Schauspieler George Clooney, Jennifer Garner und Kerry Washington in das Komitee berufen worden. Den Vorsitz teilen sich demnach die Sängerin Lady Gaga und der Oscar-prämierte Produzent Bruce Cohn. Das Komitee setzt sich traditionell aus Künstlern, Museumsfachleuten, Akademikerinnen und Wohltätern zusammen. Der Soundtrack von Super Mario Bros. Des japanischen Komponisten Koji Kondo ist als erste Videospielmusik in das offizielle Musikregister der USA aufgenommen worden. Die Musik des Spiels aus den 1980er Jahren sei eine von 25 Tonaufnahmen, die in diesem Jahr ausgewählt worden seien, teilte die US-Nationalbibliothek Library of Congress mit. So gehören auch die Songs Like a Virgin von Madonna, All I Want for Christmas Is You von Mariah Carey und Gasolina von Daddy Yankee zu den Neuaufnahmen. Das Register wurde im Jahr 2000 gegründet. Jedes Jahr werden Tonträger aufgenommen, die mindestens 10 Jahre alt und kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend sind.
Ein Mann, der unbedingt an die Macht will, der sich hocharbeitet, der dafür auch Konkurrenten beseitigen lässt, der seine Soldaten in einen Krieg schickt und am Ende in seinem Größenwahn ganz isoliert ist und nicht mehr weiß, wem er trauen kann. Na? Haben Sie auch eine Person der Gegenwart im Kopf? Aber ich meine Macbeth, die Hauptfigur aus Shakespeares Tragödie. Und die hat jetzt der russische Regisseur Timofey Kuljabin im Schauspiel Frankfurt auf die Bühne gebracht.
Ach, armes Land, das fast vor sich erschrickt. Nicht unsere Mutter kann es mehr heißen, sondern unser Grab. Wo nur wer von nichts weiß, noch etwa lächelt. Wo Seufzen, Stöhnen, Schreien die Luft zerreißt. Wo Verzweiflung gilt als ganz gewohnte Regung.
Ach, armes Land, das vor sich erschrickt. Nicht unsere Mutter kann es mehr heißen, sondern unser Grab. Unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum hat gerade die Premiere gesehen. Hallo, Natascha Pflaumbaum.
Und guten Abend.
Guten Abend. Also auch wenn Kuljabin ja vor dem Ukraine-Krieg mit der Inszenierung angefangen hat, hat er denn die Steilvorlage der aktuellen Parallelen zum russischen Präsidenten genutzt? Dieser Ton, den wir da gerade gehört haben, der lässt ja total darauf schließen.
Ja, man könnte glauben, dass er eine konkrete Applikation auf den Angriffskrieg in der Ukraine produziert hat, hat er aber nicht. Der Krieg und Putin sind also keine konkrete Folie hier in Frankfurt, aber es gibt schon konkrete Anspielungen. Zum Beispiel ist ein ganz zentrales Bühnenelement die Dusche. Das ist thematisch oder auch inhaltlich begründet, weil Macbeth, Lady Macbeth, sich immer wieder ihre Hände waschen muss. Aber die Dusche, das ist auf der zweiten Ebene natürlich auch der einzige Ort, an dem man Geheimnisse austauschen kann. Das ist ein Bild aus alten sowjetischen Zeiten. In der Dusche kann man sich nämlich das erzählen, was niemand hören darf, weil man einfach das Wasser laufen lassen kann und dann einfach frei drauf losreden kann. Das Interessante ist nur, dass vor allem Macbeth mit Lady Macbeth immer wieder in die Dusche geht, um hier die Geheimnisse über das unendliche Morden auszutauschen. Das sind so Anspielungen, aber tatsächlich eine richtige Folie im Sinne Ukraine-Putin-Krieg gibt es nicht.
Im Zentrum steht vermutlich mal Macbeth. Was für einen Tyrannen zeichnet Kuljabin?
Er versucht, einen Menschen darzustellen, ein Psychogramm darzustellen und kann das nur machen, indem er die Geschichte umschreibt. Er versucht eben nicht einen politischen Tyrannen darzustellen, einfach um ihn auch abzugrenzen gegen Richard III, eine andere Tyrannenfigur von Shakespeare, sondern er macht hier eine Geschichtsumschreibung, indem er Macduff, Duncan und Macbeth zu einer Familie zusammenführt, auch Banquo, dieses enge Familiengeschehen, um das Morden in diesem engen Familiengeschehen noch drastischer zu machen. Dieser Tyrann ist nicht von außen getrieben, sondern von einem intrinsischen Sadismus. Morden gehört bei diesem Macbeth einfach dazu. Er war schon immer ein Mörder und wird getriggert von einer Person, Lady Macbeth, die ihn provoziert, die eine zweite Hälfte von ihm ist. Und diese beiden zusammen sind das toxische Element in dieser ganzen Geschichte. Und das ist das auch Neue, finde ich, in dieser Macbeth-Ausleuchtung, dass es einen intrinsischen Sadismus gibt. Also das Böse, das in einem schlummert, wird hervorgerufen und es wird zum Guten durch den eigenen Menschen stilisiert.
Moritz Kinemann, ist der Macbeth? Wie ist er es denn?
Er ist ein Berserker. Erst denkt man, naja, in seinem grauen Hemd, in seiner grauen Flanellhose, mit der Bierenklavatte schlappt er auf Socken rein. Er ist ein ziemlich von Minderwertigkeitskomplexen geplagter Mann, der so ein eingefrästes Grinsen im Gesicht hat, wenn er auf andere Menschen trifft. Aber dann gibt es diese andere Seite, die in Sekundenschnelle umschlägt und dieser Sadismus tritt aus seinen Augen. Und er spielt extrem körperbetont, er extrem athletisch, er rennt über Tische, er isst drei Äpfel auf einmal und speit sie wieder auf, er klatscht Menschen an die Wand, er hat am Ende auch Schuhe an, das ist seine Coming-of-Age-Geschichte, denke ich mal, Schuhe zu tragen und so durchs Leben zu gehen, als er nämlich anfängt zu morden. Und diese Doppeldeutigkeit aus Minderwertigkeit und Größenwahn, das kennt man ja aus der Psychoanalyse, dass das die beiden Seiten einer Medaille sind, die verkörpert er wie ein Wahngetriebener. Und alle in seiner Familie sind tatsächlich dann wie in einer Familienaufstellung alles Familienmitglieder, die assistieren ihm beim Mord, weil sie sich einfach nicht trauen, ihm zu widersprechen.
Und wie wird diese Atmosphäre, die bei Macbeth und auch mit Lady Macbeth, dieses Böse, dieses Heimliche, wie wird das in Sound und Bild übertragen?
Das Ganze spielt in einem grauen, freien Raum, der Bunker sein kann, Palast sein kann, der kann auch Burg sein und es gibt eine Musik, die wie eine Filmmusik wirkt. Anfangs denkt man, es ist Obertonmusik, dann gibt es Industrial Sounds, dann gibt es Klaviermusik, es gibt Live, man singt This is my way, es gibt sehr unterschiedliche Musiken, die immer wieder Stimmungen aufgreifen.
Da hören wir so einen Drone-Sound, ne, irgendwie. Und dann, also wenn man den hört, dann kriegt man schon diese Beklemmung, die man vielleicht bekommt, wenn man was Böses getan hat. Sagen Sie, welche Kernfrage steht denn im Zentrum der Inszenierung bei Kuljabin?
Wie kann es sein, dass alle zusehen? Warum leistet eigentlich keiner Widerstand? Und das ist sehr gut ausdefiniert, weil an jeder Person wird ein anderes Motiv des Nicht-Widerstandsleisten gezeigt. Duncan, König, ist altersschwach und er erliegt der unkritischen Selbstgerechtigkeit seines Alters. Macduff ist naiv und aus lauter Angst und Verharmlosung traut er sich nicht, Widerstand zu leisten. Banquo zeigt von Anfang an falsche Solidarität und gibt sich nachlässig, unkritisch. Lady Macbeth hat ein Missverständnis von Treue und Loyalität. Das schlägt nämlich in Komplizenschaft um. Und so kann man an jeder Figur zeigen, was es eigentlich ausmacht, wenn man keinen Widerstand leistet. Das ist sehr gut gemacht, weil es gibt eben nicht nur ein Motiv, dass man feige ist, dass man Angst hat, sondern es gibt in jeder Situation und in jeder Biografie den einen Punkt, an dem man nichts tut. Und der ist motiviert bei jedem persönlich anders. Naivität, falsche Solidarität, Komplizenschaft.
Und das lässt sich nicht beziehen auf die Weltlage, weil auch das, wenn Sie mir das erzählen, dann stelle ich schon direkt irgendwie die Europäische Union hin und die USA und alle anderen und China und afrikanische Staaten.
Doch, das lässt sich schon beziehen auf die Weltlage. Ich finde nur, dass hier Kuljabin den Shakespeare-Text so extraordinär auf die Bühne stellt und so ein neues Storytelling hat, dass es für mich in erster Linie Theater ist. Auf einer Meta-Ebene lässt sich das alles konkret auf die Ukraine beziehen. Aber für mich steht das Theatererlebnis im Vordergrund, denn hier werden Szenen kompiliert, hier wird ein ganz neuer Erzählrhythmus gefunden, hier wird wie ein Film auf der Theaterbühne gespielt. Es werden Szenen zum Teil falsch geschnitten, als würde man sie falsch am Avid trimmen. Also sie werden abgeschnitten, als hätte die Cutterin einen falschen Schnitt gemacht. Und dieses Storytelling ist für mich sowas von beeindruckend gewesen, dass ich natürlich auf einer anderen Ebene auch immer den aktuellen Bezug sehe. Aber es funktioniert eben auch als Theatererlebnis.
Vielen Dank für diese schöne Beschreibung, Natascha Pflaumenbaum. Und es gibt auch noch Karten, Restkarten, nicht nächste Woche, sondern am 24. gibt es immer noch mal ein paar. Und eine Frage habe ich noch, Frau Pflaumenbaum. Wie hat sich denn das Publikum benommen eigentlich?
Heterogen. Es gab aber, und das fand ich sehr unelegant, im Black direkt nach der Aufführung ein Buh. Das macht man nicht.
Dann bleiben Sie mal dran. Vielen Dank bis hierhin und auch danke an das Frankfurter Publikum, dass es nur ein Buh gab. Denn darum würden uns manche Theater in Großbritannien beneiden. Da gibt es nämlich nicht nur ein Spektakel auf der Bühne, sondern auch im Parkett, von wegen stillsitzen und sich versuchen nicht zu husten. Über das britische Theaterpublikum mehr von Gabi Biesinger.
Im Grunde hatte das Musical Bodyguard im Palace Theatre in Manchester seinen Höhepunkt erreicht, als die frühere Pussycat Dolls Sängerin Melody Thornton begann, I Will Always Love You zu schmettern. Doch Thornton bekam unerwünschte Begleitung. Die dominante Mitsängerin aus dem Publikum provozierte Rangeleien unter den Zuschauern. Schließlich kam die Polizei und die Vorstellung wurde 10 Minuten vor Schluss beendet. Berichte über schlechtes Benehmen in Theatern oder Musicals häufen sich in den vergangenen Monaten. Dabei geht es einerseits um mangelnde Kulturetikette wie Störungen, andererseits beschweren sich immer mehr Beschäftigte in der Theaterbranche über aggressives Verhalten. Eine kürzlich von der zuständigen Gewerkschaft Back2 durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 90% der Mitarbeiter von Theaterbühnen schon inakzeptables Verhalten des Publikums erlebt oder beobachtet haben, einschließlich Übergriffen, Vandalismus und rassistischer Sprache.
I'd say the worst is I've been vomited on a few times.
Am schlimmsten war es, wenn ich angekotzt wurde, schildert Bethany North, die viele Jahre mit Publikumskontakt in Theatern gearbeitet hat. Vor allem angetrunkene Zuschauer können Platzanweiser schwer in Schach halten. Lautes Rumalbern, Essen, Trinken, im Gang, Tanzen. Es werden sogar Fälle genannt, bei denen Besucher unter ihren Sitz gepinkelt haben sollen und Sex hatten während der Vorstellung. Nicht selten muss die Polizei eingreifen, schildert Philippa Chiels, Chefin der Gewerkschaft Back2. The survey also showed that 30% of respondents. Unsere Umfrage hat auch ergeben, dass 30% der Beschäftigten schon miterlebt haben, wie die Polizei gerufen werden musste. Und wir kennen Schilderungen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht wurden, dass man ihnen nach der Vorstellung auflauern werde und sie dann nach Hause begleitet werden mussten. Das ist besorgniserregend. Wir müssen hier wirklich handeln, als Gewerkschaft gemeinsam mit den Theaterbetreibern. Nach der Pandemie haben manche Theater Mühe, genügend Tickets für ihre teuren Produktionen zu verkaufen. Darum freuen sie sich über jeden Drink, mit dem sie rund um die Vorstellung Kasse machen, und sie werben mit Superlativen, die, etwa für Musicals, die heißeste Party in der Stadt versprechen. Das weckt dann wohl Erwartungen, dass man sich für das viele Geld, das man bezahlt, angeheitert auch alles erlauben dürfte. Die Theater versuchen jetzt dagegen vorzugehen, indem sie vor der Vorstellung Schilder hochhalten wie Mitsingen verboten oder Flyer mit Regeln für angemessenes Benehmen verteilen. Im Harold Pinter Theater in London läuft gerade ein Stück, bei dem die Schauspieler teilweise nackt sind. Dort wurde verbotenerweise immer wieder fotografiert und gefilmt. Jetzt bekommen Zuschauer am Eingang einen Sticker und müssen ihre Handykamera zukleben. Andere Theater versuchen dagegen, mit weniger Regeln zu reagieren, mit sogenannten Relaxed Performances, bei denen Essen, Trinken und Aufstehen erlaubt ist. Die Theaterkritikerin Lynn Gardner findet das vielversprechend. Der Vorteil ist, dass dort eben nicht die Erwartungen der stillen und der unruhigeren Zuschauer aufeinanderprallen, sondern dass man gleich weiß, hier geht es locker zu. Und dann gibt es auch keine Konflikte.
Gabi Biesinger über ein Theaterpublikum, das sich nicht benehmen kann in Großbritannien und Maßnahmen dagegen. Mann, warum hat nicht jede Stadt einen Kampnagel? Die machen da ja oft Festivals oder Kongresse, wo Themen in Breite und Tiefe, aber nicht nur schwer und ernst, sondern auch leicht und manchmal auch quatschig behandelt werden. Und das ist dann gar nicht unseriös, sondern geht einen viel direkter an. Bleibt auf jeden Fall besser in Erinnerung. Fast den ganzen April läuft auf Kampnagel jetzt das Krass-Festival, das die Communities von Romja und Sintize in den Mittelpunkt stellt. Und zwar mit Theaterproduktion, Konzerten, Diskussionsrunden und nicht nur auf dem Kampnagel-Gelände, sondern in der ganzen Stadt. Axel Schröder mit einer kleinen Auswahl.
Mahagoni ist die Stadt der Träume, ein Sehnsuchtsort. Hier sind Sintize und Romja frei von der sonst alltäglichen Diskriminierung. Hier wird getanzt, gesungen, gezweifelt und gelacht. Mit Romja City Reloaded, dem Auftaktstück des Krass-Festivals, bringt das Romja in Power-Theaterkollektiv, aber auch das Schicksal, die Geschichte von Rita Prigmore und ihrer Zwillingsschwester Rolanda auf die Bühne. NS-Ärzte führten an den beiden Schwestern medizinische Versuche durch, nur Rita überlebte.
Erzähl Rita, was mit ihr gemacht wurde.
Romja City Reloaded wirft also den Blick nicht nur zurück in die grausame Vergangenheit, sondern auch in eine Zukunft in Mahagoni, die viele Sintize und Romja herbeisehnen, aber sich bisher nur erträumen können. Anders als bei früheren Krass-Festivals hält sich Kurator Branko Simic in diesem Jahr eher im Hintergrund. Das Programm dreht sich fast ausschließlich um die Themen, die Sintize und Romja umtreiben. Und es gebe genügend Menschen aus dieser Community, die das Krass-Festival mit Leben füllen können, findet Simic.
Und da wollte ich mich jetzt als Nicht-Roma auch nicht einmischen, weil ich natürlich, obwohl ich sehr viel mit dieser Community zu tun habe, von meiner Kindheit an, und behaupte auch, dass ich sehr viel über Community kenne, aber trotzdem, es gibt so viel, was ich nicht kenne. Und vor allem wollte ich nicht, wie man jetzt in so hier in Deutschland oder überall eigentlich modern ist, eine Experte sein.
Dabei weiß Branko Simic mehr über die Kultur von Sintize und Romja als viele andere. Simic hat seine Kindheit in Jugoslawien verbracht, ganz in der Nähe eines Quartiers, in dem vor allem Sintize und Romja lebten. Sein Vater, ein Elektriker, hatte in dem Viertel auf eigene Faust Stromleitungen verlegt und wurde dafür von den Menschen gefeiert. Aber auch beim Krass-Festival hat sich Branko Simic eingebracht. Zusammen mit dem Bildungsberater Johnny Sichelschmidt, der an einer Schule im Stadtteil St. Pauli aktiv ist, arbeitet er mit Schülerinnen und Schülern aus der Sintize- und Romja-Community.
Wir machen eine Art dokumentarisches Theater, wo die Kinder berichten, ich sage absichtlich nicht spielen, sondern berichten über ihren Alltag und wie praktisch sich in diesem Alltag immer wieder konfrontiert sind mit Rassismus und Beleidigungen wegen ihrer Herkunft. Und das versuchen wir unverschönt direkt wiederzugeben.
Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen geht es auch raus aus dem Theater und rein in die Stadt. Zu Orten wie dem Karo-Viertel, in dem vor den Gentrifizierungswellen viele Sintize und Romja zu Hause waren, oder zum Gedenkort Hannoverscher Bahnhof, dem zentralen Ort für die Deportation in Konzentrationslager während der NS-Zeit. So düster das klingt, das Krass-Festival zeigt vor allem die Vielfalt der Sintize und Romja-Kulturen.
Über Kultur, über Bücher, über Schauspieler, über Musik, Lebensweisheit, über Erfahrung, also von Community, die enorm ist. Also, und davon können wir alle lernen.
Um die bitteren, aber auch die bunten und lustvollen Seiten seines Lebens geht es auch in der musikalisch begleiteten Lesung aus dem Buch »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit«. Geschrieben hat es Gianni Jovanovic, auf Kampnagel tritt er damit aber nicht allein auf und besteht darauf, dass im Interview alle Beteiligten zu Wort kommen.
Ich heiße Oyin Damola Alasche.
Ich heiße Selina Bostik.
Ich heiße Gianni Jovanovic. Intersektional diskriminiert, aber trotzdem sexy. Es geht um intersektionale Diskriminierungen, also Mehrfachdiskriminierungen, die im Endeffekt jeden Tag Terror für viele Menschen, die darunter leiden, bringen. Und für uns ist es wichtig, dass man das im historischen Kontext vor allen Dingen auch sieht, aber auch, dass man die individuellen Geschichten, die wir zu erzählen haben, auch zeigt und noch mehr sichtbar macht.
Als schwuler Romnia-Aktivist weiß Jovanovic dabei, wovon er spricht. Das Krass-Festival läuft noch bis zum 23. April und proklamiert dabei die Roma City Hamburg. Mit Performances der Künstlerin Selma Sellmann, mit viel Musik, Tanzaufführungen und am kommenden Sonntag einer Roma City Talentshow.
Ja, und morgen spielen bosnische Legenden, das Dubiosa-Kollektiv. Die mischen Dub, Metal und Rap-Beats und alle rasten aus. Und jetzt machen wir Ihren Vorsprung möglich mit der Kulturpresseschau, die Ihnen jetzt schon sagt, was morgen in den Feuilletons steht. Arno Ossesek.
An den Grenzen der Liebe heißt ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der uns berührt und begeistert. Kathleen Hildebrand bespricht Emily Artefs neuen Film »Irgendwann werden wir uns alles erzählen«. Er handelt von der Amour-Fou der jungen Thüringerin Maria mit dem viel älteren Henner im Jahr 1990. Allerdings haben wir den Verdacht, dass wir Ihnen die Qualität von Hildebrands Artikel mit einem einzigen Zitat kaum nahebringen können, denn der Reiz entgeht dem direkten Zugriff und entfaltet sich gleichsam zwischen den Zeilen. Ein paar davon sollen Sie aber trotzdem hören. Einmal machen Henner und Maria einen Ausflug in eine Fußgängerzone im Westen. Sie gehen in ein Café. Henner ist kurz allein, als die Kellnerin kommt. Sie stellt ihm eine, es sind immerhin erst die frühen 90er, überschaubare Auswahl an Kaffeespezialitäten vor, die aber doch über Kaffee mit Milch hinausgeht. Henner ist das zu viel. Kaffee, sagt er nur immer wieder, in einer Mischung aus Wut und Scham, die wehtut beim Zusehen. Als Henner Maria später, zurück zu Hause, unwirsch an sich zieht und sie ausziehen will, brüllt sie ihn an. Nein. Und geht. Übrigens gibt es in der SZ einen weiteren Artikel, dessen ganzer Charme erst allmählich erblüht. Als würde die SZ bei ihrem Publikum Vorbehalte gegen das Thema wittern, schreibt sie unter dem Titel »Zeus 69 fährt Tretroller«. Die Bitch-Feministin Katja Krasavitsch zerlegt auf RTL den Titan Dieter Bohlen. Gehört nicht ins Feuilleton, finden Sie? Lesen Sie »Warum doch?« Nun, wir empfehlen Ihnen genau das. Lesen Sie. Und kommen auf die Verfallsgeschichte des Gérard Depardieu in der Neuen Zürcher Zeitung zu sprechen. Die Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung sind erdrückend, aber bisher kam der Filmstar mit allem davon, konstatiert Andreas Scheiner und führt vom Belästigungsthema rasch abweichend aus. Die Selbstdemontage hat natürlich viel mit dem Alkohol zu tun. Alkohol mache ihn völlig alle, schrieb Depardieu 2004. Er ist Frankreichs berühmtestes Weinfass. Nach eigener Aussage hat er einmal eine ganze Flasche Haarwasser getrunken, weil er es für einen italienischen Likör hielt. Gérard Depardieu ist heute 74 Jahre alt. Wie er das geschafft hat, weiß niemand. Schon als Kind überlebte er alles. Nein, besser, er überlebte sogar schon alles, als er noch gar nicht geboren war. Ich habe alle Gewalt überlebt, die sich meine arme Mutter angetan hat, schreibt er in seiner Autobiografie. Mit ihren Stricknadeln, mit ihren Abtreibungstees aus Kirschenstielen und was es sonst noch so gab. Das klingt absolut übel. Doch der NZZ-Autor Scheiner erwähnt auch noch folgende Worte, die Depardieu über seine Eltern geschrieben hat. Als sie mich erst einmal lebendig vor sich hatten, konnten sie mich nicht mehr töten. Also haben sie mich geliebt. Ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt die Liebe, wenn Elżbieta Fikowska in Polen auf Veranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages des Warschauer Ghettoaufstands erklärt, wie sie mit anderen jüdischen Kindern vor dem Abtransport ins Gas gerettet wurde. Gerhard Gnauk überliefert Fikowskas Worte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geschehen ist dies dank der Liebe meiner jüdischen Mutter, die mich zur Welt gebracht hat und gestorben ist. Das Kind, das ich damals war, wurde in eine Holzkiste gelegt. Dazugelegt wurde ein silberner Löffel, auf dem mein Vorname und mein Geburtsdatum eingraviert waren. Das war meine Geburtsurkunde. Die Gerettete wurde später Schriftstellerin und kurzzeitig spendierfreudige Millionärin, die ererbtes Geld Bettlern auch schon mal in der Größenordnung von tausenden Euro überließ. Aber für wichtiger hält der FAZ-Autor Gnauk nach seinem Hausbesuch bei der lebensfrohen Erzählerin Fikowska etwas anderes. Sie ist die Siegerin über Hitler. Ins eigene Knie geschossen hat sich unterdessen Matthias Döpfner, Chef bei Axel Springer, und zwar durch haarsträubende Mails und Chatposts, die von der Wochenzeitung Die Zeit ans Tageslicht gebracht wurden. Der Berliner Tagesspiegel präsentiert eine lange Reihe der Döpfnerschen Ergüsse. Einige sind reinster Unflat. Falls Sie gern schadenfroh sind, werden Sie bedauern, dass wir hier abbrechen, aber uns bleiben nur noch zwei Worte und ein Ausrufezeichen. Angenehmes Wochenende.
Wünscht Arno Ossesek, der die Kulturpresseschau gemacht hat. Und am Ende dieser Sendung gute Nacht und ein schönes Wochenende.